Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hello, fellow world citizens. Ich bin Travis Dow und ihr hört Amerikaner für euch. Vielen Dank an Martin Wiesemann schrieb, oh, eine Erwähnung im Podcast. Danke. Bitte. Aber bedank dich nicht nochmal. Das ist so ein Teufelskreis, wo wir dann jedes Mal anfangen. Anyways, Kai Krohmann hat das getweetet. Edanomil hat das getweetet. Gerhard, also Baikal007 hat die Folge rausgetweetet. Unter anderem, sage ich mal, denke ich mal. Das ist super nett. Vielen, vielen Dank. Wie ihr jetzt vielleicht in der fünften Folge oder so wisst, dass ich tweete nicht selber diese Folgen aus Gründen. Und deswegen freut es mich sehr, dass ihr das tweetet. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, oh okay, also erstmal, dies hier wird eine verrückte Folge, glaube ich, ein bisschen. Es ist viel los. Letztes Mal habe ich gesagt, ich bekomme den Camper oder nicht. Diesen 40 Fuß 1956 Stewart, also 12 Meter langer, zweistöckiger, also Doppeldecker, vier Zimmer, zwei Bad, Küche, Anschluss für Wäschetrockner und also Waschmaschine und Trockner. Pink und weiß außen, 1956 nochmal. Schon ein Klassiker, keine Ahnung, 7000 Tonnen, 6000 Kilogramm oder so. Ich bekomme den Camper. Es ist meiner. Ich bin nicht mehr obdachlos. Es ist so ein verrücktes Jahr. Also gerade eben vor ein, zwei Tagen oder so, oder ja, also diese Woche auf jeden Fall war mein Rückflug von Bremen und Podstock. Und wo ich auch in der Reise, wo ich Tobi kennengelernt habe und die Idee hatte, Bonbons zu machen. Und einen Monat später wurde ich gekündigt und meine Scheidung wurde kurz darauf offiziell. Und ich bin von Kalifornien nach Oregon gezogen und in diesem Umzug bin ich 20.000 Kilometer, musste ich sogar mal rechnen, 4.000 Kilometer hin und zurück. Stimmt das? Nee, 2000 Kilometer hin und zurück. Ach, keine Ahnung. Also entweder 10.000 oder 20.000, 10.000 vielleicht Kilometer. Eine ganze Strecke. Das ist weiter, als wenn ich jetzt zu euch fahren würde. Das sind nur 8.000 oder so. Was war mein Punkt? Genau, nach Oregon gezogen. Dann war ich ja 4 Monate in Hamburg. Wurde verlobt. Is that the right way to say that? Also einfach ein wahnsinnig verrücktes Jahr, war arbeitslos für 9 Monate, erst seit März, von Juli bis März oder so arbeitslos, dann wieder Arbeit und ich habe auch gestern oder vorgestern rausgefunden von meinem ersten Chef in meiner jetzigen Arbeit, dass nicht nur wurde mein Vertrag verlängert, sondern wenn ich will, kann ich bestimmt vollzeitig angestellt werden mit Benefits, also hätte dann wieder Krankenkasse. Ich habe keine Krankenkasse. You know? Genau, und Tobi auch dann durch meinen Arbeitsgeber. Also das war eine riesengute Nachricht, so am gleichen Tag, als ich rausgefunden habe, dass der Camper mir gehört. Der wird nämlich morgen schon geliefert. Während ich arbeite, holt mein Vater und Bruder es ab von einer Stunde südlich, Springfield. Das ist auch tatsächlich das Springfield, wo die Simpsons herkommen. Da kaufe ich meinen Camper. Ich kaufe einen Simpsons Camper. Auf den Gedanken kam ich noch gar nicht her. ist auf jeden Fall cool. Dann ab morgen schon, denke ich mal, kommen dann Videos, Fotos und so, hauptsächlich bei Instagram. Instagram ist einfach das richtige Plattform für genau sowas. Schließlich schneide ich was zusammen. Also ich restauriere das Ganze über die nächsten Jahre. Tobi wird mir dabei helfen. Das wird unser Zuhause sein, irgendwie. Und genau, also dieses ganze Projekt und wie das jetzt aussieht, also before and after und was wir alles machen und ja, wir sind halt ständig am Googlen und wie wir jetzt, ja, also Möbel für Camper und wie wir das restaurieren und Isolierung und das Ganze, alles muss praktisch neu gemacht werden. Ich glaube, die Draht und Strom und alles, Elektrik ist alles von den 50er oder keine Ahnung, also hier und da wurde was geupdatet, aber okay, auf jeden Fall viel mehr dazu, ich weiß nicht, ob auf diesem Podcast, so, ich glaube, das ist eher ein Instagram-Ding und ich mache die Videos auf Deutsch, vielleicht manche, und, so 50-50 Deutsch-Englisch, keine Ahnung, Fotos auf jeden Fall, also ihr könnt es auf jeden Fall sehen, genau, und ich glaube dann, wenn euch das nicht interessiert, dann muss ich nicht ständig jede Folge, oh, ich habe einen neuen Kühlschrank oder ich habe eine neue Couch oder keine Ahnung. Aber manche weiß ich, manche interessiert euch das sehr. Manche haben mich privat bei Twitter und unter DMs noch gefragt, so, hey, aber jetzt hast du den bekommen oder nicht? Ich habe ihn bekommen, ja. Genau, und es ist eben ein faszinierend für mich, da ist so viel Amerikaner drin, also 50er USA, das Ding ist in den Zeiten von Elvis und Coca-Cola Diners, also Soda Diners, keine Ahnung, und das Ganze. Genau, also das ist so die eine Sache. Das andere ganz, ganz große Ding ist so zufällig, weiß nicht, also ich habe ja oft über diesen Country Store geredet, wo ich dann auch Bonbons machen könnte, weil das von einem Kumpel von mir gehört. Und mein anderer Kumpel war mal der Koch da, also kennt sich mit dem ganzen Geschäft aus und bla bla bla. Also Country Store habe ich ja schon dutzendmal erwähnt irgendwie. Dieser Country Store könnte jetzt auch mir und Tobi gehören. Das ist noch sehr unsicher. Ich erfahre am Sonntag viel mehr. Vielleicht bin Tobi und ich die stolzen Besitzer von dem Home of the Bigfoot Burger in Zukunft. Ich habe da noch keine Ahnung. Ich erfahre eben mehr am Sonntag, aber dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, ist schon crazy. Also ich habe, als mein Kumpel dieses Store aufgemacht hat, vor, keine Ahnung, 6 Jahren oder so, 7 Jahren, da war ich noch in Prag und habe davon geträumt, wollte es erstmal sehen. Oder als ich das erstmal gesehen habe, habe ich mich schon riesig gefreut. Und das ist einfach, also 2-4 Meilen oder so von einem Nationalpark oder Staatspark, whatever, Silver Falls. Und die ganzen Park Rangers holen dort ihren Mittagessen. Und es ist einfach, genau, also idyllische Lage und auf einer super Motorrad-Highway, die Silver Falls Highway oder so, auch nicht so weit weg von meinem Vater, Bruder, Mutter, also auch, genau. Denn wenn ich das nicht übernehme, dann kommen ganz viele andere Ideen von mir und meinen Kumpels irgendwie, wird schwieriger, weil das war immer unser Sales-Channel. Egal, was wir machen, egal, was wir produzieren, egal, was wir anbauen und also herstellen, keine Ahnung, alles wird im Store verkauft. Genau, also vielleicht kaufen wir uns unsere Sales-Channel und kaufen dann dazu noch 20 Hektar oder 10 Hektar und machen da alles andere. Da steht auch ein, ich sag mal, 4-Zimmer-Haus hinter dem Shop. Also da könnten wir auch wohnen. Wenn wir dann noch diesen Trailer haben, dann sind wir gut versorgt. Also könnten sogar Airbnb aufmachen, hätten ein Zimmer für Angestellte, also meine Kumpels, Gästezimmer, was auch immer. Ihr könntet bei dem Store vorbeigucken. Zum Beispiel mal Oregon besuchen, Travis's Airbnb. Toby und Travis's Airbnb. Ich glaube, das andere große Ding, was ich weiß gar nicht, ich habe so viele Dinge, die, ich will eigentlich zu Corona und Black Lives Matter und so kommen, aber Also heute ist Donnerstag, dieses Wochenende bekomme ich meinen Camper und erfahre über den Shop mehr. Dann nächstes Wochenende nehme ich an den Gambler 500 teil. Okay. Der Gambler 500 ist ein Rennen. Das kann man sich vielleicht denken von dem Namen, aber also ein Autorennen. 500, nicht weil es 500 Meilen ist, sondern weil das Auto unter $500 kosten soll. Nicht muss. Alle dürfen mitmachen, alle sind willkommen, alle dürfen mitmachen, sind eingeladen. Egal, ob sie die Regeln anpassen oder nicht, keiner ist ausgeschlossen. Also, wie sagt man, you know, disqualified, disqualifiziert, genau. Sondern, aber wenn du den Zepter, den Preis gewinnen willst, muss dein Auto unter 500 kosten. Und da sieht man halt eben, und so halb straßenlegal, also halb ist Offroad, halb ist Onroad. Und natürlich sieht man halt eben diese Schrottautos, so alte Honda Civics, 80er oder keine Ahnung, die irgendwie komisch postapokalyptisch, zombie-mäßig hergerichtet wurden, aber eben nicht mit viel Geld. Und dann sieht man natürlich auch riesige Sechsräder, also alles mögliche Militärwagen und SUVs und Pickups, die zwar bezahlt haben und willkommen sind, die aber nicht gewinnen dürfen. Es gibt da andere Preise, eher negative, so irgendwas so wie ein Arschlochpreis oder so. Spießerpreis, sage ich mal. Hast einen Spießerpreis. Bekommst du, wenn ein Auto zu teuer ist, aber du bist trotzdem noch willkommen, weil erstens, wir sind Oregon, wir laden alle ein, alle sind hier willkommen, aber zweitens, wir brauchen ja ein paar SUVs, die Honda Civics aus dem Matsch ziehen können, und so Hilfsautos sind natürlich erwünscht und so. Genau, so ziemlich spontan nehme ich daran teil. Und Sinn der Sache ist nicht, wer zuerst am Ziel ankommt. Die Startlinie ist auch so vier verschiedene Orte in Oregon verteilt, und das Ziel ist halt an einem Ort, wo es am Schluss normalerweise eine Riesenparty gibt, nicht dieses Jahr wegen Corona, alle fahren einfach friedlich nach Hause, aber man soll auch Masken tragen und so weiter, aber der Sinn der Sache ist eben nicht, wer zuerst da ankommt, sondern wer am meisten Müll aufgesammelt hat. Und aus diesem Grund streiten sich die Counties drüber, wer es hosten darf. Also jede County in Oregon will es immer hosten. Und die Park Rangers und die Feuerwehr und so weiter geben dann die Koordination an, für, also die GPS-Punkte für, hier ist ein verlassener Trailer oder da ist ein altes Boot, so bitte abschleppen. Und das gibt dann natürlich mega, mega viele Punkte. Ansonsten, you know, Mülltüten mitbringen, am besten irgendwas hinten, wo man Müll stauen kann, oder auf dem Dach. Und da sieht man halt, wenn man bei YouTube Gambler 500, Gambler, G-A-M-B-L-E-R 500 eingibt, dann sieht man halt die Gaudi, die Riesenparty, die verrückten Autos, die ich schon in real life in Oregon gesehen habe. So hier und da, you know, an der Tankstelle sieht man, die kommen von ganz USA zu Oregon, und die ersten sind schon angekommen. Genau, und dann eben, okay, Black Lives Matter Update kommt, wie es eigentlich Seattle geht. Das war jetzt schon, glaube ich, eine Woche oder so her, dass ich über Chaz berichtet habe. Was ist denn mit Tulsa, Oklahoma? Ist täglich bei uns in den Nachrichten, die letzten zwei Wochen. Und was ist überhaupt Juneteenth? Ja, also ich bin jetzt die nächsten Wochen, wie ihr jetzt wisst, praktisch voll gebucht. Also Update jetzt oder nie. Okay, vielleicht das Schwerste für mich zu erzählen zuerst, dass wir einfach, weitermachen können. Der Grund, warum ich in den Gambler 500 teilnehme, ist, weil mein Kumpel, also nächstes Jahr machen wir das richtig. Eigentlich war der Plan nächstes Jahr. Eigentlich war der Plan mit so drei Autos, ein Vorradauto mit extra Benzin und Wasser und so weiter, den Jeep von meinem Vater, was auch ein Media-Auto ist, also da sitze ich drin mit Kameras und Laptop und wir streamen oder keine Ahnung, nehmen auf jeden Fall auf. Und dann ein oder zwei Rennautos, also mindestens drei Autos, vielleicht sogar vier oder fünf. Und wir sind dann ein Team. Und der Jeep kann uns rausholen. Und genau, und das ist mein Kumpel James, der dieses Auto hat. In Eureka habe ich ja gerade, da war ich gerade mit meinem Kumpel Harley. Und da habe ich von diesem Abenteuer erzählt. Und ich habe auch, glaube ich, von den Gambler 500 erzählt vielleicht. Also ich habe das Auto gesehen, das wir nächstes Jahr machen. Denn das war James' Vater, so Life Dream, so auf seiner Bucketlist war halt, you know, Rennen fahren. Er wollte schon immer ein Rennen fahren und dann irgendwann mal war dieses eine Auto in einem Unfall verwickelt, whatever, und war dann nicht mehr straßensicher oder keine Ahnung und saß dann in James' Hintergarten, fuhr aber noch gut. Ich weiß nicht mehr genau, was das Problem war, aber sie entschieden sich dann, also Vater und Sohn, sie werden das zu einem Rennauto machen und nächstes Jahr fahren. Was ich auch schon berichtet habe, ist, James' Vater hatte Krebs, hatte Krebs und die Medizin, Chemo oder was auch immer, die benutzt haben, die letzten mehreren Jahre, haben aufgehört zu funktionieren. Und das war Halskrebs und so langsam hat James' Vater erstickt. Und vorgestern rief er mich an und sagte, hey, you know, mein Vaters letzter Wunsch war eigentlich, er wollte Gambler sein. Und you know, er kann jeden Moment sterben. You know, er ist praktisch im Koma, also ich kann ihn sowieso nicht sehen. Und meine Stiefmutter sagt, du hau ab, fahr in den Gambler 500. Und da das Wunsch von meinem Vater ist, denke ich, ist halt echt nicht verkehrt. Ich muss mal aus dem Haus. Er wartet einfach, bis sein Vater stirbt. Und so haben wir also die letzten zwei Tage einfach stundenlang geschnackt und einfach geträumt. Und wie wird dieses Rennauto aussehen? Und was für Soundanlagen wird Harley bauen? Mit wie viel Verstärker und blöden 90er Lautsprecher, die wir alles gebraucht kaufen, dass sie auch schön billig klingen? Und die Lasershow, die wir, also $600 Laserbox, da werden wir schummeln mit den $500, also das Laserbox wird mehr kosten als das Auto. Und also für Stunden und Stunden lang haben wir halt drüber geredet. Gestern habe ich mich registriert und dann habe ich auch für Harley gleich mit bezahlt und registriert und wir you know, planen das jetzt zu dritt. Und heute sagte mir James, dass sein Vater heute Morgen gestorben ist. So, also jetzt erst recht. Jetzt fahren wir erst recht. Das Auto ist noch nicht so weit. So wir fahren einfach den Pickup-Truck von James. Ist sowieso auch viel klüger, weil das Ding ist Vierradantrieb. Ein Toyota Tacoma, ein Panzer praktisch. Und wir können dann auch andere Autos aus dem Matsch ziehen und so weiter und so fort. Ich, Harley und James, das hat für vier, fünf Leute Platz. Das ist ein großes Pickup mit vier Türen. Und dann sehen wir auch, wie das ist und wie schlimm die Straßen sein können im schlimmsten Fall. Und dann you know, sind wir einfach viel besser für nächstes Jahr vorbereitet. Und es ist einfach eine Ablenkung, die wir, glaube ich, alle mal brauchen. So ich habe meinen Trailer und Store und Visa mit, also Tobi und jeden Tag, also das Internet ist die letzten paar Tage auch mega schlecht und das ist super frustrierend, dass, you know, 100 Mal, also ich will irgendwas Tobi erzählen und dann 100 Mal müssen wir warten, bis Skype die Verbindung wiederherstellt oder FaceTime oder WhatsApp. Wir haben alles probiert, wir haben zwei Netzwerke je und gehen hin und her und es ist einfach richtig scheiße. Einfach frustrierend und all das zusammen und also die guten Nachrichten wie auch die schlimmen ist einfach, okay, ich muss einfach mal von der Ranch weg und, you know, muss einfach, ich bin gerade mal irgendwie umgezogen von dem Camper von meinem Bruder in das Tiny Home von meinem Vater, nur für drei Tage, bis ich den Camper bekomme, also eigentlich länger, weil ich muss den Camper ein bisschen restaurieren, aber genau, jetzt fahren wir erstmal Rennen. Ich fahre drei Stunden Richtung Süden, da treffe ich James, ich lasse mein Auto bei einem Kumpel von seinem Vater stehen und dann fahren wir zu dritt, also ich bringe Harley mit und dann fahren wir zu dritt zu der Startlinie, die südlich ist. Es gäbe eine nähere für mich, aber James ist halt in Kalifornien Und so fahren wir von Klamath Falls los und es ist eine, also wir erkunden dann eine riesige, wilde, superschöne Landschaft in Oregon und es hat gerade aufgehört zu regnen. Es hat jetzt 2 Monate geregnet und jetzt soll es die nächsten 2 Wochen sonnig sein. Also genau, dieses El Niño ist vorbei und einfach mal aus dem Haus. Genau, okay. So. Ich glaube, die erste große Story, die ihr dann nachhören wollt, nehme ich mal an, wenn überhaupt mein Internet jetzt gerade funktioniert, ist Chaz. Ich war selber also sehr interessiert, was passiert eigentlich in Seattle? Man hört viel. Da habe ich jetzt einen Slate-Artikel vom 16. Juni gefunden. Den Datum muss ich fast sagen, denn es kann jeden Tag zu Ende sein. Wenn man jetzt an die Linken fragen, erinnert das so an Freetown Christiana, also Freistadt Christiania in Kopenhagen, diese Hippie-Künstlerviertel. Rechten sehen das anders. Da gibt es Gerüchte von Crackheads, die Leute ausrauben und Verhungernde, die Polizisten für Essen betteln. Ja, sogar Trump hat getweetet, dass er diese 5,5 Blocks zurückerobern würde von den Anarchisten. Und ja, also genau, diese Missinformation ist schon gefährlich, weil da gibt es nichts zurückzuerobern, noch sind das Anarchisten. Und wenn man in die Richtung denkt, würde man viel zu gewalttätig angehen. So, wie fing das jetzt an? Einmal ein Schritt zurückgehen. Es wird oft in den Medien als Eroberung gesehen. Die Proteste haben irgendwie ein Polizeirevier gestürmt. Das ist nicht so. Man sagte ganz am Anfang, am 1. Juni, sage ich mal, fingen die Demos an, ungefähr. Also so ein paar Tage nach dem George Floyd-Dings. Da sagte man vielleicht Seattle People's Precinct. Ganz berühmt wurde in den Medien diese Capitol Hill Autonomous Zone, also CHAZ, in den ersten Stunden sogar. Es war aber keine Eroberung, sondern das Polizeirevier, The East Precinct, zog sich zurück, weil, was ich eigentlich gut finde, sie dachten, dass das würde alles deeskalieren, die zwischen Demonstranten und Polizisten. Der Polizeichef von Seattle fand das aber sehr blöd und da sie jetzt schon keine Ahnung, wie viele Tage das besetzt haben, klar, also ja, vielleicht war das ein Fehler von den Polizisten. Aber es wurde von friedlichen Demonstranten besetzt. Und so ganz am Anfang wurde das als Separatistenbewegung gesehen. Also CHAZ, Autonomous Zone, deutet so auf unabhängige Staat hin. Viele wollen das auch. Also in CHAZ sind sie sich nicht einig. Das möchte ich einmal erwähnt haben. Ich spreche nicht für CHAZ oder für alle aus CHAZ, sowieso nicht. Es gab es, vor allem in den früheren Tagen von CHAZ gab es ein Schild, da stand, You are now leaving the USA, Sie verlassen, genau wie in Ost-Berlin, West-Berlin, Sie verlassen das amerikanische Sektor. Bisschen so war das, also Sie verlassen die USA, stand da. Und war eine Karte, wo auch stand, Capitol Hill Free Zone, also freie oder unabhängige Zone. Ja, also genau, und dann die Regime-Occupied Safeway wird auch teilweise genannt. Also das war noch in den ganz frühen Demo-Tagen, wo man die Ort nannte, wo die Demonstranten halt waren. Fox News sagte, dass die Leute in Chaz, eigentlich Chop, ich komme darauf hin zurück, aber in Chop bevorzugen sie, dass die Leute in Chop Geschäfte erpressen und genau, also und auch Geschäfte randalieren. Und die sagen, dass bewaffnete Anarchisten Patrouille machen in der autonomen Zone. Zitat. Nichts davon ist korrekt. Geschäfte haben auf, Geschäfte, Geschäftsführer. Also, okay, warum wissen wir, dass das gelogen ist, außer dass es Fox News ist, um einmal fair zu sein? Weil nämlich die Geschäftsleute gefragt wurden und kein einziger von ihnen hat gesagt, sie sind erpresst. Sie dürfen, erstens, es gibt keine bewachte Leute an den Barrikaden. Es gibt auch keiner, der ID checkt, also Ausweis guckt. Sie haben keine Furcht, dass Rechtsradikale sich reinschleichen, wie oft in den Medien berichtet wurde und auch bei Twitter und so. Also nichts davon kommt. Eine Person, die 21 ist, steht da, um den Verkehr zu lenken, um die Barrikade und so, dass sie den Verkehr nicht aufhält. Aber du kannst da rein und raus, wie du willst. Also wenn jetzt Reiseverbot aufgehoben wärst, könntest du da ankommen. Und was da passiert ist, du kommst an und sie fragen dich nur, ob du was zu essen brauchst, ob du Sanitäter, also medizinische Versorgung brauchst oder ob du dich amüsieren willst mit den Rest der Hippies. Sie laden alle ein, denn mit dem Gedanken, dass wenn Rechtsradikale sich doch einschleichen, dann würden sie ja sofort sehen, dass das alles gelogen, dass sie ständig belogen werden und vielleicht würden sie dann ihre Meinung ändern. So. Genau, was Fox News gemacht hat, ganz kurz in der letzten Folge erwähnt, dass sie ja gefälschte Bilder gezeigt haben. Ich habe das jetzt nochmal gegoogelt, ich fand das interessant und das waren also Bilder von Minnesota, die sie gefotoshoppt haben praktisch, wo es dann aussah, als würden bewaffnete Wächter neben You are now entering Free Cap Hill stehen. Das war aber aus Minnesota. Dieser Typ diese Person in Slate schrieb, die da ist, die in Sharp ist, sagte, wer sich bei Seattle's Capitol Hill auskennt, die ganzen Hipster hätten garantiert, also da gibt es keinen Platz für einen Old Navy Sharp in dieser Nachbarschaft. Und aber genau, also allein das, also alle Seattle-Leute haben sofort erkannt, dass das Bullshit war. Wie letztes Mal erwähnt, Fox News hat auch die Fotos gelöscht. So, jetzt soll man es CHOP nennen, die Capitol Hill Occupied Protest. Man soll nämlich nicht darauf hinweisen, dass es ein unabhängiges Land ist. Das war eigentlich nie so der Sinn der Sache. Jetzt sind da auf den Barrikaden Schilder für CHOP, nicht unbedingt CHAZ, manche schon. CHAZ bekommt einfach viele negative Medien Dings und es ist einfach zu leicht für Fox News und Rechte zu lügen oder also Trump selber Lügen zu tweeten und deswegen, okay, es ist keine Besatzung, die Polizisten sind freiwillig weg und alle sind friedlich, man darf kommen und gehen, wenn man will, also Leute wohnen da, Leute arbeiten da mit amerikanischem Pass, also das sind keine Nicht-Amerikaner. Die Bewohner sind es egal, die Geschäfte sind es, ist es egal, das ist Seattle, es ist alles gut, genau. Die Demonstranten haben so ein paar Parkplätze für den Liquor Store gemalt, also die Wirtschaft geht weiter. Sie ziehen ja Strom und Wasser von Seattle, also das wurde nicht abgeschaltet. Das wäre ja das Erste. Seattle würde einfach sagen, okay, kein Strom und Wasser mehr und wir überlagern jetzt diese Revolution. Bewohner teilweise hin und, also nicht vielleicht immer, aber Bewohner können auch ihre Autos zu ihren Wohnungen und Garagen fahren. Das ist alles okay. Also keine bewaffneten Wächter. Keiner checkt nach Ausweis. Ich glaube, das Schlimmste war, es kamen ein paar Störenfriede und dann kommt einfach eine Menge und sagt, bitte gehe, du bist hier nicht willkommen. Ein lokaler Politiker kam und er wurde gefragt zu gehen. Letzte Wochenende kann man googeln. Es gibt eben die Hoffnung von den Bewohnern von Sharp Chairs, dass man selber kommt und sieht, wie es ist. Natürlich, das Idealismus ist hoch. Es gibt eben viele verschiedene idealistische Ideen um Sharp. Es gibt die Idee, dass Chairs nur Sharp hostet. Also wie gesagt, es kommt darauf an, wen man fragt. Ich glaube, wenn man die meisten fragt, es gibt keine zentrale Anführungskräfte, whatever. Es gibt kein Management, der Chairs managt oder regiert. Die meisten sind sich aber einig, okay, ein realistischer Ziel für dieses Ding wäre, Seattle möchte die, also SPD, die Seattle Police Department, um 50% das Budget 50% schränken, also dass die Polizisten 50% weniger Geld bekommen, ist cool. Ja, ist cool. Außerdem Reform, was sie aufgehängt haben auf einem Baum, wie die 95 Thesen, das ist, also nochmal, Polizisten müssen immer Bodycams, also diese Kameras, tragen und müssen einfach, also neues Training, neue Prozesse, der alte Weg ist tot, geht nicht mehr, absolut keine Frage, kein Kompromiss. Wir müssen Polizisten nochmal durchdenken, von der Academy bis zur, also Karriere, wie sie belohnt werden, ob wir weiterhin die blödsten Leute einstellen sollen oder ob sie nicht vielleicht doch ein besseres Uni-Abschluss haben sollen und so weiter und so fort. Eine Sache, die über diese Liste steht, mit Sharpie so Graffiti drauf gekritzelt ist, no cops at all. Also manche haben es einfach satt. Also wir müssen das Wort Polizei anders überlegen, weil in Amerika ist das, also für Schwarze ist das, wenn man weiterhin Gestapo oder SS sagt. So, das Wort Polizei ist einfach, ist gleich Rassist. Ich habe einen Artikel offen über, was jetzt gerade mit schwarzen Polizisten passiert. Mal sehen, wie viel Zeit wir haben. Ich glaube, also für mich das nächstwichtigste ist, dass Corona-Fälle unüberraschenderweise, muss ich sagen, als Augenzeuge, was hier, welcher Unfug hier vorgeht, Corona-Fälle steigen in Oregon spezifisch, also wo ich bin. Ich lese hier eine sehr lokale Zeitung, Webseite, das heißt Willamette Week. Ich wohne mitten in Willamette Valley, wie meine ganze Familie wohnt in Willamette Valley. Ich glaube, ja, also ich weiß nicht, ob Portland noch zählt, aber das ist der ganze Willamette-Tal. Willamette fließt durch Portland. So, genau, gestern, dieser Artikel kommt vom 16. Juni, also vor 3 Tagen gab es 278 neue Covid-Fälle. Das ist wieder mal ein Rekord. Es sind 50% als am Tag davor. Dieser Rekord wurde vor 5 Tagen gebrochen. Und dieser Rekord ist auch nur 2 Tage älter als das. Das heißt, ich habe auch nämlich einen anderen Artikel gefunden, wo die Aussage ist praktisch, wir sollten uns keine Sorge über die zweite Welle machen, denn die erste Welle ist noch gar nicht vorbei. Ja, und wir machen ja schon auf. Also, und hier ist ein Beweismittel dafür. Die meisten Fälle waren in Union County, das ist nicht meine Gegend, Marion County, wo eben dieser Country Store war, schon. Da gab es auch, glaube ich, 100 Fälle. Wo ist Marion County? Oh, Multnomah, okay, das ist, wo mein Bruder wohnt. Also in der Nähe, das ist, wo Washington, wo Portland ist. Ich glaube, mein Bruder wohnt in Washington County, aber ja, bla bla bla. Also 42 neue Fälle in Portland. Das ist gut für eine Großstadt. Die sind auch sehr links, sind sehr konservativ, was Corona angeht. Sind auch in einer Großstadt, also wissen, die Gefahr ist echt. In den kleinen Städten wissen die Amerikaner das wohl nicht. Und leider gibt es einen Overlap. Also rechte Leute und Christen sind oft die gleichen Leute, sage ich mal. Und genau, ein Fall war eben in einer United Pentecostal Church. Die meisten Fälle von diesen 278. 236 davon waren wegen einer United Pentecostal Church in, ich meine, also 5 kamen ins Krankenhaus. Das ist so doof. Bleibt zu Hause. Also mein Vater macht das zumindest noch richtig, wo er hört praktisch jeden Tag Predigte, aber am Sonntag hört er halt seine Predigt, zumindest über Zoom mit meiner Schwester und so, und die gehen alle zur Kirche im Wohnzimmer. Und genau, ich hoffe, die machen das bis mindestens 2021, denn mindestens bis da wird die Gefahr hier bestehen. was einfach die Zahlen aussagen. Also genau, weil das halt Fakt ist. Genau, also mein Vater macht das schon richtig, wie er zu Masken steht und das Ganze ist ein bisschen anders, aber das ist eine andere Nachricht, ist nächste Woche, heute haben wir den 18. ab den 24. oder 26. so rum, haben wir Maskenpflicht zum Glück. Jetzt sind wir so 50-50 und also 50-50, was auch die Bevölkerung in Dallas von sage ich mal, Republicans und Democrats oder so. Also man sieht das in den Walmart. Man sieht in Walmart, wie sie wählen. Und ich bin da einfach, ich hatte gerade meine Maske nicht dabei, weil ich mit meinem Vater mit war. Und ich werde von normalen Menschen, also von den guten Menschen mit Masken, böse angeguckt. Was mir halt gefällt, aber ich will halt sagen so, nee, ich bin einer von euch. Ich bin nur bescheuert. Genau, und okay, das passiert. Das ist voll doof, denn das ist voll doof, denn ich bin hier. Ich versorge mich schon mal gut. Ich bin jetzt derjenige, der einen Schrank voller Toilettenpapier hat und einen Kühlschrank voller Wurst und einen Schrank voller Dosenfutter, Bohnen und keine Ahnung was. Also genau, ich bin jetzt persönlich vorbereitet. Wir haben zwei Tanks Wasser, also zwei 1,5 Stockwerk riesige Tanks für die Pferde, dass das ganze Sommer reicht. Und wenn die Apokalypse ausbricht, müssen wir unser Wasser verteidigen. Also wir sind gut versorgt für Zombies. Ich persönlich absolut. Also mit meinem Trailer und also ich bin für die Zombie-Apokalypse vorbereitet. Genau, aber leider ist das, glaube ich, angebracht, angemessen. Und das finde ich doof. So ein bisschen Nervosität und Angst und das Ganze habe ich schon. Es ist nicht nur Oregon. Oregon ist eigentlich nicht bei weitem nicht das Schlechteste. Das Schlimmste ist, eines von den Schlimmeren ist Oklahoma. In Oklahoma gibt es jetzt ein paar verwandte Stories. Also einmal Corona steigt in die Höhe. Das andere ist, Donald Trump wollte sein Ding in Tulsa machen. Ist das jetzt schon passiert? Ich gucke eine Nachricht von gestern. Ist noch nicht, aber ist es, wann ist das, dieses Wochenende? Okay, Moment. Eins nach dem anderen. Zahlen gehen hoch in Oklahoma. Die hatten auch, wie Oregon, 260 neue Dings in den letzten, in einem Tag. Arizona hatte 2600, Florida hatte 2600, Arizona hatte 1800. Ich habe einen extra Artikel nur über Florida. Unüberraschenderweise geht es da mal wieder ab. Das ist Hammer. Also genau, Florida ist das neue New York. Florida wird die nächste Epicenter sein, weil zu viele Republicans da gibt und einfach nicht auf Wissenschaft hören. So, naja, irgendwie muss man ja lernen. Und ich glaube, Florida wird jetzt in den nächsten Wochen wirklich schmerzen. Arizona hat wieder praktisch Notzustand. Also Ärzte, Krankenpfleger und so weiter sagen Maskenpflicht bitte, bitte, bitte. Gouverneur ist ein Republican und genau. Also der Gouverneur ist dafür, aber nicht stark genug für Maskenpflicht. Phoenix Bürgermeister will Maskenpflicht. Es ist krank, Phoenix ist Amerikas fünftgrößter Stadt. Phoenix ist eine Großstadt. 5 Millionen Leute, sage ich mal. 3 bis 5. Ich glaube 5. Texas, 3.100 neue Corona-Fälle Mittwoch. Das ist ihr Rekord übrigens. 2.800 davon im Krankenhaus, also insgesamt in Texas. Und das ist 8 Tage hintereinander, wo sie ihr Rekord brechen. Also ich weiß nicht, wann sie lernen. Ich bin jetzt überzeugt, dass Amerikaner sind so unglaublich bescheuert, dass jeder einzelne Ami persönlich jemanden kennen muss, der Corona hat und persönlich sehen muss, wie schlimm das ist. Ich kenne Leute mit Fälle, ich weiß, wie schlimm das ist. Leute ohne anderen kranken Dinge, die ziemlich gesund waren, außer vielleicht ein bisschen gestresst, also einfach zu viel gearbeitet oder zu viel gereist und dann Immunsystem ein bisschen geschwächt. Und eigentlich reicht das schon für 9 Tage, die schlimmste Krankheit deines Lebens zu haben. Aber das ist halt noch nicht real, weil das ist zu weit weg. Was ist denn New York und Florida, wenn wir, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Meilen Kilometer weg sind? So, keine Ahnung. Texas ist gerade überfördert oder wird schnell überfördert. Kalifornien hat 4.000 Fälle Mittwoch. Los Angeles County allein hat die Hälfte davon. Also in einem Tag, also jetzt geht's los. Dieses Artikel ist von gestern. So, das nicht zu sagen, oh, ich hatte recht, aber vor 2 Wochen, also morgen sind es, glaube ich, 2 Wochen. Vor 2 Wochen habe ich gesagt, ja, also die Demos fangen wirklich an, Jazz und so weiter. Ich habe meinem Vater gesagt, ja, mal sehen, was passiert. Letzte Woche hatten wir das Gespräch noch, wo mein Vater sagt, siehst du, nichts. Und ich sage, ja, cool, ich habe noch eine Woche zu warten. Ich habe, ja, also in meinem Kopf habe ich gesagt, 2 Wochen. Und voll doof. In diesem Fall hasse ich es, recht zu haben. Und hoffentlich wird das nicht schlimmer und schlimmer. Aber genau, Maskenpflicht ist schon mal gut. Ich bin froh, dass ich in Oregon wohne und nicht irgendwie in einem roten Staat, da würde ich wirklich, das wäre Lebensgefahr. Ich würde wirklich Angst haben, einkaufen zu gehen, denn die Leute sind unbeschreibbar bescheuert. So, also wo ihnen Fakten ins Gesicht starren, gucken sie irgendwie drüber hinweg. Ich kann es nicht mehr erklären. Es ist zu viel. Es ist einfach die Rhetorik, die von Priester und also von Pfarrer und Fox News und Rechten kommen, ist einfach, ich verstehe nicht mehr, warum sie so sind. Weil eigentlich, die Leute, die sie lieben, mögen, um die sie sich kümmern, bringen sie alle in Gefahr. So, krank. Also, genau, ich verstehe es nicht. Oklahoma Governor hat auch Bedenken, dass Trump kommt wegen Corona. Ich erwähne jetzt nochmal diese gleiche Story im Zusammenhang mit Black Lives Matter. Aber erstmal Corona, denn es ist voll doof, dass Trump tausende Leute nach Oklahoma einladet und sagt, wir treffen uns alle in Tulsa in einem Stadion und natürlich, ich ziehe keine Maske an. Voll schlau, voll schlau. Genau, und also alle müssen einen Ding unterschreiben, das sagt, ich werde die Trump-Campaign oder die Republican Party nicht anklagen, wenn ich Corona bekomme. In der gleichen Zeit, als Krankenhäuser sich auffüllen, Arizona ist bei 83% Kapazität und wie gesagt, jeden Tag ist ein Rekord, so das ist schlimm. Es ist noch eine Woche, sage ich mal, und sie haben keine Betten mehr. Es ist in Arizona, wo auch die Navajo Nation ist. Ich habe ja schon erwähnt, die Ärzte ohne Grenzen sind in der Navajo Nation. Zum ersten Mal in amerikanischer Geschichte sind sie in der USA tätig. Und also das ist auch in Utah und New Mexico. Aber genau, also die Navajo Nation ist ein Beispiel von, wie super schlimm sein kann in Amerika. Also ein Drittel von denen haben nicht mal normalen Zugang zu Trinkwasser. Ja, also in Florida Florida wie auch hier und überall, teilweise Kalifornien, haben sie ja Kneipen wieder aufgemacht und also klar, innerhalb genau 1-2 Wochen später sieht man eben die Zahlen in der Höhe schießen. So, das passiert. Dann, ja, ich glaube, bleiben wir mal in Oklahoma. Gehen wir aber mal zu dem gleichen Event, und zwar Trumps Rally in Oklahoma. By the way, ich habe eine Folge 2016, 2015 aufgenommen, das heißt Trump Rally, glaube ich, wo ich einfach eine Trump-Rede auf Deutsch übersetzt habe, damit ihr, im Deutschen ist es vor allem, also juristisch musste ich ein paar Wörter sehr vorsichtig wählen, denn die faschistische Rhetorik bei ihm ist stark. Und das auf Deutsch zu übersetzen war halt dann noch so ein richtiger Knaller, wenn er Wörter wie he's a strong leader und ich sag dann Anführer anstatt Führer, das eigentliche richtige Wort, wenn Trump links und rechts einfach das, ja, das ist auf Deutsch sehr hart zu hören, aber genau, das von dem will er halt in Tulsa machen. Tulsa hat, und das ist Hammer. Trump hat gesagt, er würde es um einen, zwei Tage, eine Woche verschieben, aus Respekt vor Juneteenth. Okay, wow, ich muss eine Minute mal atmen. Ich drück mal kurz auf Stopp. Puh, ich weiß gar nicht mal, wie ich meinen nächsten Satz anfangen soll. Wow, hold on a sec. Ich glaube, wir müssen, ein bisschen zurückgehen. Juneteenth, das ist morgen. Juneteenth ist die älteste Nationalfeiertag für das Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Also es gibt andere, es gibt offiziellere vielleicht, aber unter Schwarze fing das hier schon 1865 an, 19. Juni. Das ist komisch, denn Sklaven wurden 63 von den Emancipation Proclamation von Präsident Lincoln befreit. Aber wait, denn erst 2,5 Jahre später kam Major General Gordon Granger in Galveston. Das ist kein Witz jetzt. Major General Gordon Granger in Galveston, Texas, mit der Nachricht, dass das Krieg endete und dass die Sklaven jetzt frei waren. Das ist aber, wie gesagt, 2,5 Jahre nach der Befreiung der Sklaven. Selbst dass man glaubt, naja, es gab ja noch eine Baumwollernte zu ernten. Also noch ein Jahr lassen wir sie arbeiten, erzählt's denen nicht. Das ist eine Theorie. Die andere einfach, dass Texaner selber nicht viel mit Lincoln zu tun hatten und deswegen erst als General Lee, also die Konföderierten Aufgaben und General Granger kam, dass dann das Gesetz sich durchsetzte, als genug US-Truppen da waren. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man die Sklaven noch 2 Jahre illegal als Sklaven gehalten während dem Krieg. Okay, Ding ist, das ist Juneteenth. Emancipation Proclamation ist 1. Januar 1863. Das ist die offizielle Befreiung der Sklaven in den Vereinigten Staaten. Aber weil Schwarze das nicht wusste, ist für Schwarze Juneteenth sehr wichtig. Das ist, wie gesagt, morgen, also der 19. Juni. Okay, gut, das ist 1865, das ist eine Sache, also morgen. Die andere Sache ist Tulsa, Oklahoma. Also Trumps Rede sollte morgen in Tulsa, Oklahoma stattfinden. Spulen wir mal ein bisschen vor zu 1921. Die reichste oder die erfolgreichste, also auf jeden Fall in den Top 5, ich weiß jetzt nicht, wie Atlanta da war oder andere Dinge. Das Ding ist, Oklahoma war eher in dem Westen, also Oklahoma ist ja nördlich von Texas. Oklahoma war schon immer, also Oklahoma war, das ganze Bundesstaat war ein Indianerreservat, habe ich eine Folge drüber gemacht, also in den Trail of Tears, genau, doch, ja, die Geschichte von Oklahoma heißt Trail of Tears und die Sooners und das Ganze, aber auf jeden Fall war das ein Indianer-Territorium, das heißt, dass Sklaven aus Texas und andere Südstaaten nach Oklahoma fliehen konnten und haben sich dann auch Indianerstämme angeschlossen, also vor dem Bürgerkrieg noch. Und dann hat man das für weiße Siedler eröffnet und die zu früh reingekommen sind, heißen Sooners, also da kann man die Oklahoma Land Rush und Sooners und sowas googeln. Als Weiße selbst dieses Indianerreservat dann schließlich bekommen durften.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
So, in Tulsa, Oklahoma, gab es einen Stadtviertel, Stadtteil, das heißt Greenwood. Das war aber also zur Zeit nicht unbedingt oder nicht unbedingt gut gemeint, aber jetzt nennt man das the Black Wall Street. In den, you know, 60er Jahre und so sagte man the Negro Wall Street. Und eben das war halt, sie waren sehr autonom, sie hatte ihre eigene Schule, eigenes Krankenhaus, alle Schwarzen, also es war ja noch Segregation, alle Schwarzen hatten eine separate Schule, aber sie hatten eine ziemlich gute, also sie hatten ihre eigene, also von schwarzen Lehrern, von schwarzen Rektoren und so weiter, Krankenhaus, was genau, also überhaupt ein schwarzer Arzt zu sein, man müsste in Paris studieren und so weiter, okay, mehrere Hotels, Lebensmittelgeschäfte, alles von Schwarzen besetzt, sowie Apotheken und zwei Zeitungen. Das ist 1921, das sind 30 Jahre vor die Ende der Segregation. Also Schwarze dort lebten in relativer Freiheit, also hatten ein relativ normales Leben, ohne viel Kontakt mit Weißen, wenn sie das nicht wollen. Auf jeden Fall hatten sie ihren Stolz, so kann man das sagen. Es waren viele Kriegsveteranen aus dem Ersten Weltkrieg, die dorthin auswanderten, also die auch Auslandserfahrung hatten und das alles teilten. Und dort wurden philosophische Gespräche geführt. Also Tulsa war, also Greenwood, Tulsa, Oklahoma, war wirklich ein Begriff für Schwarze in den 1910er und so. 1920, 1921 oder so passierte angeblich, keiner weiß, es gab auch nicht einen einzigen Stück Beweismittel. Und ich erwähne das nochmal am Schluss, das ist nämlich interessant. Aber laut, also wie so viele Stories in den Vereinigten Staaten, gab es so eine Beschuldigung, dass Dick Rowland, ein junger schwarzer Lieferant, eine 17-jährige Weiße namens Sarah Page vergewaltigen versuchte in einem Aufzug. Die 17-jährige war eine Aufzugsführerin, wie man damals so hatte. Page war wurde verhaftet unter Verdacht für dieses Vergewaltigungsversuch. Keiner hat eine Ahnung, was da passiert ist. Und okay, einen Spoiler. Nach die Geschehnisse, was ich gleich erkläre, sind auch Dick Rowland und Sarah Page von der Geschichte verschwunden. Keiner weiß, was mit ihnen passiert ist. Auf jeden Fall wurde Dick Rowland verhaftet. Es versammelte sich einen Mob, wie üblich in der Zeit und auch 50 Jahre später. Und zwar diese Lynch-Justiz wollten die Weiße von Tulsa ausüben. Und zwar ist das also seit 200, 300, 400 Jahren Brauch in Amerika, dass wenn ein Schwarzer verhaftet wird, vor allem wenn eine weiße Frau im Spiel ist, dann wird der Sheriff beiseite geschoben, wenn er sich überhaupt wehrt. Man reißt den Schwarzen aus der Zelle. Man hängt einen Seil über einen ziemlich hoch, aber dicken, guten Ast. Man bindet einen Henkerknoten. Man steckt den Seil um den Hals von diesem Schwarzen und bindet es an ein Pferd und schlagt dem Pferd oder was auch immer. Das ist Lynching. Lynching ist nicht nur Erhängen. Lynching, also George Floyd wurde auch gelyncht. Lynched ist einfach ein ungerechtliches, also Mord, rassenbedingt normalerweise. Aber Lynch-Justiz ist eben es kam ein Mob, wie wir sagen. Also ein Mob Leute, es sammelten sich 1000, ich glaube erstmal 250, ich will jetzt die Dinger nicht vertauschen, aber es sammelten sich Hunderte, wenn nicht Tausende vor dem Gefängnis. Teilweise auch Hilfskräfte von Sheriff, die das Ganze umzingelten und Waffen wurden beschlagnahmt von Tulsa, damit sie das Gefängnis bewachen konnten. Es versammelten sich dann auch 50 bis 75 Schwarze Bewaffnete, teilweise Kriegsgefangene, und wollten eben auch Rowland beschützen. Der Sheriff wies sie aber zurück und wollte sie nicht haben. Und es kam dabei, also als sie dann wieder gehen wollten, sagte eines der Weißen, hey, aber deine Pistole lässt du hier. zu einem Schwarzen. Dieser Schwarze war ein Kriegsgefangener und diese Pistole war seine Armeepistole von dem Ersten Weltkrieg, also ein sehr stolzer Besitz und absolut nicht irgendwie einem Fremden an der Straße zu geben. Und dabei kam es so zu einem, you know, so der Weiße wollte die Pistole fassen, was höchst intelligent ist. Und natürlich ging dann ein Schuss los und es kam zu einer Schießerei und ein paar Weiße, ein paar Schwarze wurden getötet, verwundet, keine Ahnung. Auf jeden Fall dann kam der Befehl, die nächsten Geschehnisse passierten jetzt innerhalb von ein paar Tagen. Das war jetzt nicht so über Nacht, aber es war 24 Stunden, also da gab es keine Ruhe. Das nächste war, da kam irgendwie ein Befehl, dass 450 Mann sich versammeln sollen und sie sollen die gesamte afroamerikanische Bevölkerung Tulsas entwaffnen und einmal verhaften, also einmal in Polizeigewahrsam bringen. Und ja, okay. So, dann hatten sie den Befehl und 250 Mann oder so gingen dann Richtung Greenwood. Das ging nicht gut. Ein Feuer brach aus, erstmal an der Ecke von Archer und Boston, also Archer Street und Boston Avenue. Das war so am Rande vom Greenwood-Stadtviertel. Als die Feuerwehr eintraf, wurde die Menge von jetzt 500 Menschen wurden abgehalten, irgendwie den Brand zu löschen. Also Feuerwehr, Schwarze, die helfen wollten, alles. Also das wurde einfach erstmal so, nee, das brennt mal ab. Dann wurde auch geschossen, das Mob legte dann weiter Feuer. Und natürlich ihr Befehl war, alle Schwarze zu verhaften. Das heißt, wenn sie ihre Waffen nicht sofort aufgaben, was keiner tat, oder you know, also es wurde zurückgeschossen, dann, genau, also Die Frauen und Kinder, die Alten, die Unbewaffneten wurden halt genommen und in einer Kirche gesperrt erstmal und andere so Internment Camps, also einfach mal, also wenn man eine Rasse, wenn man Leute aufsperrt in Internment Camps wegen Rasse-Ding, dann gibt es andere Namen für diese Lager, aber ja, manche von euch mögen das nicht, wenn ich diesen Begriff benutze, so okay. Auf jeden Fall die brandneue, zwei Monate alte Mount Zion Baptist Church wurde abgefackelt. Als ein Teil der Kirche oder ein Turm von der Kirche so als Verteidigung benutzt wurde, packte irgendjemand ein altes Erster Weltkrieg Maschinengewehr aus und richtete es gegen Schwarze, wo auch also mehrere Schwarze von diesem Maschinengewehr umgebracht wurden. Dann wurde eben die Kirche niedergebrannt. Und ja, also die Polizei, die brachten dann, also Deputies, so ja, Hilfs-Sheriffs, genau, sind Deputies, Nationalgarden kamen dann auch, um eben die Schwarze schneller zu verhaften, also absolut nicht zur Verteidigung der Schwarzen, sondern nee, um schneller diesen Befehl auszuüben. Diese wurden dann eingesperrt in diese Internierungslager, sage ich mal, ganz vorsichtig. Und dann natürlich wurde gelootet. Also die Weißen, die 500 oder jetzt Tausende, keine Ahnung, gingen alle Geschäfte durch, eins nach dem anderen. Und eins nach dem anderen ruinierte alle Leben dieser Greenwood-Nachbarschaft. Das ist nicht das einzige Mal in Amerika, dass sowas passierte. Es kamen andere Ausreden, andere Male, dass man irgendwas erweitern will, vergrößern will, eine Highway bauen will. Deswegen muss diese Nachbarschaft wegkommen. Und dann legt man alles in Trümmern und dann kommt mal 30 Jahre keine Highway einfach, sondern da liegen einfach mal 30 Jahre Trümmer. Genau, also das ist nicht einmalig, aber man muss schon sagen, dass Tulsa ein Begriff ist. Also Tulsa, denke ich sofort an Black Wall Street. Also für mich, ich ignoriere die Oklahoma Rednecks da. Ich bin ein Geschichtsnerd. Man weiß immer noch nicht, wie viele Leute getötet wurden. Es wurde erst New York Times oder so hat 75 geschätzt, dann wurden 30 geschätzt. Jetzt sagt man bis zu 300. Und obdachlos wurden bis zu 8000. Und Trump will in Tulsa on Juneteenth seine Wahlkampagne-Rede halten, seinen Rally. Lassen wir es bei, ich bin sprachlos, und gehen wir zum nächsten Thema. Inmitten von on Juneteenth, inmitten von Black Lives Matter Demos, ich verstehe es nicht, wäre eine total Untertreibung. Also ich bin komplett verdutzt, warum wir uns das gefallen lassen. Also warum wir nicht sofort die Regierung stürzen, dass wir sowas überhaupt erlauben würden, also dass sowas bedenklich ist. Wenn er das nur tweetet, wäre das schon genug Grund, nicht mehr unser Präsident zu sein. Also geschweige denn die tausenden anderen Dinge, die er gemacht hat, fast täglich seit 2015 oder so, eigentlich seit 2012 mit der Dings gegen Obama. Das ist Hammer. Also das ist das most obvious, the most like in your face einfach rassistischste Ding, das er bis jetzt gemacht hat. Und er hat ja El Salvadorians, Lateinamerikaner in KZ-Lager eingesperrt. So, okay, vielleicht ist das knapp das zweite rassistischste. Vielleicht ist das nicht mal das rassistischste. I don't know, man. Das ist echt verrückt. Ich hab mehrere Artikel über Greenwood und Juneteenth und es gibt schwarz-weiß Fotos. Tulsa World, also selbst TulsaWorld.com hat da schönen Hintergrund und eben auch die böse Täter, John A. Gustafson, Chief of Tulsa Police Department, dieser Rassist, der National Guard Anführer, der Bürgermeister, genau. Es ist übrigens 100 Jahre her. Es ist 100 Jahre her. Also 21, es ist 99 Jahre her. I just don't know. Ich glaube, man kann, ich möchte mal einen Tracker erwähnen, beide für Covid und die George Floyd Protests. Man sollte diesen Typen sowieso mal erwähnt haben. Also technologyreview.com schreibt, das Artikel heißt, das ist nämlich wirklich cool, könnte man selber lesen, sogar mit Google-Übersetzung oder so. A Teenager's Guide to Building the World's Best Pandemic and Protest Trackers. Vor allem für ITler da draußen ist das mega spannend, finde ich. Dieser Avi Schiffmann ist ein 17-Jähriger, der einen so guten Corona-Tracker gebaut hat, dass es sogar Wissenschaftler benutzen, um Forecasts, also voraussehen zu können, wie es weitergehen wird, weil der hat einfach das beste historische Data. Wenn ich mich erinnere, tue ich es in den Show Notes. Das ist ncow2019.live. Und dann hat er jetzt auch mega genial, wo ich jetzt, seitdem ich das kenne, seit zwei Tagen oder so, täglich drauf bin. Und das heißt 2020protests.com. Und da wird alles getrackt, was passiert, wo, wie. Ich klick gerade auf Oregon. Genau, also Portland passiert gerade was, National Bail Fund Network. da gibt es ein Fundraiser, das für die legalen Kosten für die, die in den Protests in Portland, Oregon verhaftet werden, spezifisch für Black Lives Matter. Dann gibt es die Portland Freedom Fund. Das ist, glaube ich, auch ein Fundraiser, also nochmal Geld für, genau, für incarcerated protesters, also die legalen Kosten für diese Demonstranten zahlen. Oregon ACLU. Die ACLU ist also sowieso eines dieser Watchdogs, Organisationen für Meinungsäußerungsfreiheit und das Recht für Protest, also Demos friedlich zu versammeln oder wie das bei uns heißt. Und sind natürlich sehr gegen Rassismus. Es gibt, also da sind Petitions, so change.org, White House Petition, also Dinge, die man unterschreiben kann, Justice for Floyd. Und dann Social Medias, Governor Brown, Mayor Chuck Bennett, das ist der Bürgermeister von Salem, Mayor Ted Wheeler, Bürgermeister von Portland, Salem Police, Portland Police. Genau, das also einfach so, okay, Protest Locations in der Mitte. Feet to Fire, Number 42, Oregon Protest, 11 Uhr bis 1 Uhr nachmittags, Clackamas County Courts, Circuit and District, Clackamas. Also genau, das ist ja, also genau, irgendeine Kleinstadt in Oregon on Main Street. Da ist jetzt kein Datum, muss wohl heute sein, keine Ahnung. Und dann, als das letzte Mal geupdatet war und es sieht so aus, als die letzten drei Tage wäre nichts. Quick Facts steht ganz links, ganz rechts. Curfews, also was ist Curfew? Wann man nach Hause muss abends? Mitternacht bis 6 Uhr morgens sollen keiner auf die Straße sein. Salem ist bis 11 Uhr, bis 6 Uhr morgens am 8. Juni, also schon ein bisschen her, National Guard deployed. Nein, also hier wurde noch keine Nationalgarde losgeschickt. Und dann sowieso unten rechts, weil es auch für Demonstranten wichtig ist, Covid-Statistiken für Oregon. Cases 5.500, Tote 174 und aktive Fälle 2.965. Das ist nochmal 2020protests.com. Mega cool, genau, also und dann, also oben Protest Safety, da haben sie so, also Schutzmasken, wie wir uns organisieren können, Haufen Infos, also hier einfach mal ganz schnell so what to wear, was man anziehen soll, Shatterproof Goggles, also irgendwelche Schutzbrillen, Broad Face Covering, zum Beispiel Bandana, also so Kopftuch-Dings, Protective Shoes, also sichere Schuhe, eine lange Schürze, lange Hose, keine Shorts oder so, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Genau, ich finde das genial. Ich weiß nicht, wie groß die Demos bei euch sind oder das Ganze. Erste Hilfe, CDC-Info, Know Your Rights, also damit du das Richtigste sagst, dass du dich nicht selber juristisch, sage ich mal, also legal gefährdest, wenn du mit Polizisten redest hier in Amerika. Und dann Unlawful Arrest, also wenn du glaubst, dass du illegal verhaftet wurdest, da gibt es eine Nummer für Los Angeles, San Antonio, Richmond, also San Antonio, Texas, Richmond, Virginia, New York, Minneapolis, Atlanta, Philly, Louisville und Raleigh, North Carolina. Genau, also super cool. Und das ist nochmal, also Ari Schiffmann, ein 17-Jähriger. So, genau, will ich unbedingt mal erwähnt hier haben, und hier mir die zwei Links nochmal ganz oben, damit ich nicht vergesse, sie zu den Shownotes hinzuzufügen. Let's see. Schiffmanns Tracker, got it? Okay. Andere Bundesstaaten, ich habe noch so viel. Wie lange habe ich jetzt überhaupt schon gesprochen? Ja, wir sind bei einer Stunde. Also Florida will ich nochmal erwähnt haben. Das ist jetzt nicht das nächste Thema, aber okay, warte, ich hebe mir das Beste zum Schluss auf. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden von The Atlantic, was große Tech-Firmen von diesem ganzen Pandemic wollen. Es ist vielleicht nicht meine höchste Priorität, like, Leute sterben, es gibt Rassenunruhen, es ist Hammer, aber ich finde, man sollte dann auch nicht vergessen, wer profitiert, wenn es der Welt schlecht geht oder was passiert. Also Fakt ist einfach, womit wir uns abfinden müssen als Amerikaner, ist alle privaten Restaurants, also kleine, so Mom and Pop, so diese Familienrestaurants oder was auch immer, sind weg, ist schon, ist bye-bye. Die noch stur aufgeblieben haben, werden, also sie überleben nicht 2020. Aber das ist super gute Nachrichten für die großen Ketten, die einfach jetzt, die das überleben werden und deswegen, weil sie auch von der Regierung leichter Geld bekommen und so, und sie werden dann einfach, boom, explodieren. Also noch mehr Fast Food, noch mehr Applebee's und fucking TGIFs und also diese Ketten halt, auch Diner-Ketten, Fast Food, alles. Ja, kacke. Ja, weil nicht nur für die Geschäftsführer, die diese süßen kleinen Restaurants betreiben, aber so viele von meinen Kumpels sind halt auch in der Küche und keiner von denen, also alle mussten mal in so einem Sherry's oder was auch immer arbeiten und keiner will das. Also man hat, you know, es ist eine ganz andere Atmosphäre und viel mehr Freiheit und einfach besseres Gefühl mit, you know, mit dabei, also mit, also wichtig zu sein in so einem Geschäft, was nur 10 Leute oder 5 Leute oder so hat, anstatt so eine riesige Kette, wo Corporate kommen kann und wo es 10-mal mehr Regeln gibt und nicht unbedingt, you know, hygienische Regeln, sondern einfach Bullshit, so Uniform und trag das und komm so an und nicht hinten kiffen und so weiter. Genau, also muss ich mal erwähnt haben, denn das passiert, also ist schon passiert, wir sind gerade mittendrin und das passiert so mega schnell, wie sich unsere Wirtschaft verändert. Ich denke mal, ähnliche Dinge, da habt ihr vielleicht Parallele, dass das passiert. Ja, also Tech ist eine große Industrie, aber Firmen wie Zoom oder so, ihre Aktien gingen ja hoch, also Microsoft auch wegen Skype und Microsoft Teams und das Ganze. Tech-Companies, es ist für mich als Techie schon sehr interessant zu sehen, wie sie sich das Problem wenden, also wie Tech-Companies, die eigentlich mit Software zu tun haben, versuchen, dieses Problem zu lösen. Also wie eben dieser Avi Schiffmann, dieser 17-Jährige, und der so Apps entwickelt hat. Also genau, also solche Beispiele einerseits, cool, alles gut. Anders ist, die Tech-Firmen sind groß. Zusammen Apple, Google, Microsoft, you know, 1-2 mehr, Facebook schmeißt noch keine Ahnung was hinzu. Dann die sind schon größer als die amerikanische Regierung fast. Die sind schon viel größer als you know, die italienische oder griechische Regierung oder Irland oder so. Und das ist schon, also die spielen mit riesengroßen Summen an Geld und Zahlen und das Ganze. Und jetzt haben sie erstmal mehr Freiraum, weil keiner guckt mehr so auf Gesetze schlechthin. Es ist einfach, tu, was du willst. Davon habe ich viele, viele Beispiele. Das müsste fast ihre eigene Folge sein. Also in Amerika ja, aber auch in Venezuela und andere Länder. Viele, viele Länder nutzen das, um heimlich Dinge durchzuschleichen, weil gerade alle auf Corona und Black Lives Matter und so aufpassen. Ich glaube, mein Punkt hier ist am meisten, genau, wenn ich alles aus diesem Ding rauspicken müsste, ist die amerikanische Regierung. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich weiß sehr viel mehr darüber, als ich sagen kann, wegen meiner ehemaligen Arbeitgeber. Also ich war persönlich in öffentliche Sicherheit betätigt. Ich habe zum Beispiel Trumps Inauguration, ich habe das Dokumentation geschrieben für die Nutzer, für Secret Service, die auf Trump aufpassen. Ich habe die Dokumentation geschrieben, die Sicherheitsdienste bei den Super Bowl gelesen haben. Also schon sehr wichtige Law Enforcement Leute haben meine Worte gelesen in der öffentlichen Sicherheitsindustrie, als ich da betätigt war. 5 Jahre, sage ich mal. Und ich arbeitete auch in den Datenschutz, Cybersecurity-Industrie für weniger. Teilweise in Tschechien, teilweise in Kalifornien, in Silicon Valley. Ein paar Jahre, vielleicht 3-4 Jahre insgesamt. 3,5. Ja, also teilweise hatte ich beide Projekte auf einmal. Genau, und ich glaube, mein Punkt da ist, die amerikanische Regierung ist nicht nur ein Kunde von Tech-Companies, sondern manche Agencies, manche Produkte, manche Firmen, da ist die amerikanische Regierung bei weitem, selbst als ich Flugzeugteile verkauft habe und so, da ist die amerikanische Regierung bei weitem der größte Kunde. Für manche Arbeitgeber, wo ich war, bis zu 60% von dem ganzen Ding. Also von allen Einkommen war die Regierung. Das heißt, die Regierung kann auch jetzt Tech-Companies einfach leise Facebook, Google geben, was sie wollen, wenn die Regierung bekommt, was sie wollen. Und das ist nämlich weniger Datenschutz. Okay, das ist jetzt kristall ausgedrückt. Ich könnte jetzt drumherum Eichhörnchen. Es ist nicht so leicht, es ist nicht so schwarz-weiß. Google wurde letztes Jahr oder neulich berühmterweise mal wieder von China gehackt und Intellectual Property, also geheimes Wissen, sage ich mal, Google-Wissen, wurde geklaut und dann gingen sie zur Regierung und bla bla. Und also Trump redet viel Müll über Big Tech und Big Tech sind auch in der Regel waren sehr links, als Trump gewählt wurde und Apple hat ja also einen harten Dings auf Datenschutz gesagt und die damit, also haben es so gemacht, dass nicht mal Apple deine Daten sehen kann, damit die Regierung, wenn sie danach fragt oder sogar befiehlt illegalerweise, kann Apple nur sagen, tut uns leid, wir können das nicht. Du musst den Nutzer für sein Passwort fragen oder ihn selber hacken und viel Glück damit. China ist ja, das ist Amerikaner für euch, nicht China für euch, aber China ist ja ein Riesenbeispiel, wie man Tech missbrauchen kann. Also ich weiß von meinem Entwicklungsteam, wie es theoretisch geht. Also das Potenzial für Missbrauch ist riesig. Alle meine Kameras sind bedeckt. Ich habe kein Alexa oder Google irgendwas oder Siri in meinem Haus aus Gründen, die mir sehr klar sind und sehr schwarz-weiß sind. Ich habe nicht so ein Ding. Ich habe schon so ein Ding, aber meist ausgesteckt. Und nur wenn es mir egal ist, wer zuhört, dann tue ich das Ding ein. Vielleicht bin ich da ein bisschen paranoid, aber nur weil ich Fakten weiß und weil ich recht habe. So, das ist das, was ich sagen kann, ohne zu spezifisch zu sein. Ich warte noch ein paar Jahren, dann kann ich, glaube ich, über die Patente reden, auf die ich gearbeitet habe. Aber genau, auf jeden Fall passt da mal auf. Auf jeden Fall das. Das ist, glaube ich, mein Wunsch. Lest euch da ein, ignoriert nicht diese Nachrichten, guckt weiterhin in Black Lives Matter und in Proteste und Demos und das Ganze, guckt bitte, was auch die Tech-Companies machen, denn was passiert ist, ich weiß nicht, ob es Apple war oder Android oder einfach irgendwelche Apps, aber einfach Apps, unsicheren Apps zu haben, ist schon genug, dass die Polizisten wissen, dass du bei einer Demo warst. Wenn ich meinen Mini Cooper zu Seattle fahre, dann wissen sie, dass ich bei Chop Chaz war. Alle Smartphones und vielleicht wäre dann auch ein guter Rat, wenn ihr sowieso dazu das Risiko einnimmt, dass ihr verhaftet werdet oder so, lasst sowieso die Smartphones zu Hause, bringt ein Gerät ohne SIM-Karte mit, damit ihr Fotos und Videos machen könnt oder ein Burner-Phone mit Bullshit, Prepaid-SIM-Karte, dass ihr das noch hochladen könnt, aber dann ist es auch egal, wenn das Handy zertrümmert wird oder, solche Ratschläge sollte man, es ist vielleicht Common Sense, wenn man entweder ITler ist oder wenn man oft bei Demos war oder bla bla bla, aber genau, also wenn ich in einem Demo mich beteilige, dann muss man nur irgendeinen dummen Facebook-Spiel, Game-App oder so gucken und die Regierung kann leicht sehen, wo du warst. Tech-Companies, denke ich mal, ja, ich finde das schon wichtig, das einmal so generell aus Prinzip mal gesagt zu haben. Apple, Facebook, Google, Twitter, alle haben ihre Dinge geändert und unter Corona, alle überlegen sich jetzt nochmal, wie sich die Welt ändert unter Black Lives Matter. Also passt bitte auf, you know, that's it. So, was ist hier? LA Times schreibt, okay, da muss ich eigentlich nur die Überschrift lesen, und zwar die LA Times schreibt, eine Revolt gegen Maskentragen, wie Leute hier in Dallas oder wie ich in Kalifornien gesehen habe, hat eine neue Corona-Welle verursacht. Wo ist das jetzt? Boulevard, Downtown, Fullerton. Manche tragen Masken, manche nicht. Also das Ding ist ja, Masken ist kein Eigenschutz, sondern Masken ist Schutz für alle. Ich weiß schon. Also das muss man halt Amis immer tausendmal. Und teilweise kommt dann, ja, ich weiß, aber oh, nein, also so, die checken es nicht. Es ist nicht für dich, es ist für andere. Es hilft eben schon für andere. Das ist bewiesen. Es hilft dich nicht so viel oder minimalst oder trotzdem ein bisschen. Aber es hilft andere enorm. Also, und das ist halt, das sind halt die Arschlöcher, die keine Masken tragen. Das sind nicht die Paranoiden, die sich selber schützen wollen, sondern das sind die Arschlöcher, denen andere Leben egal sind. Das ist halt Hammer. Nicht-Maskenträger sind potenzielle Mörder. So fucking sieht es ein. Amis meine ich jetzt. Ich weiß, ihr wisst das schon. I know. I'm preaching to the choir. Genau. Orange County Healthcare Agency Director Dr. Clayton Chow. Warnt mal wieder. Also, ich muss dir nur die Überschrift lesen und ihr könnt euch den Rest denken. War das jetzt nochmal LA Times? Okay, nee, nur, genau. Und also Oregon hat jetzt nächste Woche Maskenpflicht, Kalifornien jetzt auch neuer Befehl von Newsom. Das ist von heute. Das ist ein heutiger Artikel, ja. Genau, also die machen uns jetzt nach. Oder das kam so gleichzeitig, keine Ahnung. So, Newsom sagt jetzt, was die Strafe ist. Ich weiß es gar nicht für Oregon. Das ist sehr komisch. Ich habe keine Ahnung, was mir passieren würde, wenn ich keine Maske trage. Aber genau, die regeln jetzt und könnten jetzt so heute und in den nächsten Tagen an, wie das so sein wird und was passieren wird, wenn man das nicht hat und so weiter. Was habe ich denn über Florida gesagt? Letztes Thema für heute, glaube ich. Was habe ich? Oregon 270 oder so Fälle in einem Tag. Florida hat 2581 neue Fälle. Das ist ein Artikel von dem 13. Juni. Das ist ein Rekord, das aber nur seit Donnerstag steht. Und dieser Rekord stand auch nur 2 Tage. Moment, okay, 679 Fälle Freitag davor. Das heißt, wir sehen diese exponentielle Kurve, die die Wissenschaftler eigentlich immer vorausgesagt haben, wenn Corona so tödlich ist, wie sie gemeint haben, in März oder so. Und wir haben das eigentlich nicht so gesehen, vor allem nicht in Oregon. Es ist offensichtlich nicht so ansteckend wie die Spanish Flu. Und es ist nicht so ansteckend für kleine Kinder. Also ein paar Dinge war am Anfang falsch. Und deswegen gibt es jetzt so viel Missinformation. Aber jetzt sehen wir dann doch die Zahlen mit Florida voraus Nummer 1, 2600 an einem Tag. Die andere, was habe ich noch über Florida gesagt? Aber Florida ist jetzt, glaube ich, wenn man sehen will, wie schlimm es sein kann, auch am 13., genau, der zweite Artikel ist, Florida hat ihren Coronavirus-Datenwissenschaftler entlassen und jetzt veröffentlicht sie ihre eigenen Statistiken, also hat erstens gar nichts gebracht, aber die Florida Department of Health haben nicht gepasst, dass die Corona-Zahlen so hoch waren und niedrigere Zahlen wären schlimmer. Also ein Witz ist, leider ist das kein Witz, a true story, aber sehr lustig, wenn ich nicht in Amerika ist. Trump hat gesagt, wenn wir aufhören würden zu testen, würden wir kaum Fälle sehen, hardly any, maybe none. Ui. Ja, das heißt aber nicht, dass das Virus weggeht, sondern nur, dass wir die Zahlen nicht mehr wissen. Fucking Vollhonk ist nicht mal
annähernd just fucking...
Es ist so frustrierend. Genau, aber Rebecca Jones heißt die Heldin, die weiterhin ihre Statistiken veröffentlicht, obwohl sie jetzt arbeitslos ist, weil fuck Florida, es ist Hammer. Ich glaube, ich tue ihren Dashboard in die Shownotes. Moment, wie heißt diese Webseite überhaupt? Ist das experience.arcgis oder ist das irgendein Forward? Moment mal, bis das lädt. Genau, aber sie sagt jetzt, also sie wollte einfach eine App dingsen, um die Community zu helfen und bla. Und das war in April noch das offizielle Dashboard von Florida. Und in April war das mega spannend, denn Florida hatten die besten surrealen Zahlen. Also sobald es die Gesundheitsorganisationen, Safety Department so wusste, hat diese Wissenschaftlerin es sofort in ihre Dashboard hinzugefügt. Und Florida war dann sehr transparent. Dann waren aber die Zahlen höher als andere Staaten. Und in unser Trump-Zeitalter, wie löst man das Problem? Ja klar, einfach das Dashboard löschen, den App löschen. Yeah, you know what, that's it. I'm done. Also, ich poste dieses Dashboard, 93.000. New Cases Today, 3.800. Das ist, ich habe ja auch corona.help mal erwähnt. Vielleicht tue ich das auch nochmal in den Shownotes. Ich tue auf jeden Fall diese Heldin, habe ich das Artikel schon geschlossen. Auf jeden Fall, ich tue ihr Dashboard auch noch in den Shownotes. Ich weiß, das ist nur für Florida. Glaube ich, ja. Aber genau, das ist nur für Florida. Oder ist das nur für Florida's Community trotzdem? Ich finde das so genial. Ich gebe ihr einfach mal diesen Link auch. Und dann corona.help. Und ja, ich glaube, das reicht für heute. Ich wünschte, alles wäre schöne Nachrichten. Ich muss nochmal meinen Kumpel anrufen und einfach, also einerseits, wenn er irgendwas braucht, bin ich dann morgen in Eureka für eine Woche und fahre dann mit ihnen zurück, um dieses Rennen zu machen. Also keine Ahnung. Selbst dass morgen mein Camper geliefert wird, ich könnte in Kalifornien sein. Also Hammerwoche. Vielleicht erfahre ich am Sonntag, ob ich Tobi überzeugen will, dass wir einen Laden übernehmen. Also wir haben das Ganze schon besprochen und so weiter. Aber ich glaube, ich muss euch mal... Also guckt mal bei Instagram, @podcastnick, podcastnik. Das gleiche bei Facebook oder unter meinem privaten Ding, also Travis J. Dow bei Facebook und dann auch bei Twitter. Travis J. Dow, Americana Pod, vielleicht hier und da, wenn was sehr amerikanisch ist. @podcastnick für alle Podcast-Projekte und so weiter. Guckt unbedingt bei Past Access, A-C-C-I-S-S. Da ist auch immer ein Link in den Shownotes. Das ist ein YouTube-Kanal, das höchst produzierte Ding, was Podcastnik je produziert hat. Also nicht ich, aber das Team. Pete Coleman eigentlich. Und genau. Ich hab Hunger. So have a nice day.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.